SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Ungeimpfte bekommen bald keine Lohnfortzahlung mehr im Quarantänefall. Was er vom Beschluss der Gesundheitsminister hält, frage ich gleich DGB-Chef Rainer Hoffmann. Außerdem entsetzte Reaktionen auf den Mord von Ida Oberstein und die Frage, wie man so viel Hass verhindern kann. Und soll man die Taliban vor den Vereinten Nationen reden lassen oder nicht? Das sind drei unserer Themen bis 6:30. Los geht es mit den Gesundheitsministern. Keine Impfung, keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mehrheitlich beschlossen. Die Gewerkschaften sind strikt dagegen. Und darüber spreche ich mit Rainer Hoffmann, dem Chef des DGB. Herr Hoffmann, auch wenn Sie dagegen sind, es ist beschlossen. Und jetzt, wie reagieren Sie?
Ja, wir finden diese Lösung oder diesen Ansatz nach wie vor nicht für zielführend. Hier werden die Daumenschrauben bei den Beschäftigten angelegt, ohne dass wirklich nochmal nach den Ursachen gefragt wird. Wir wissen, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die wesentlich höhere Hürden haben, sich impfen zu lassen. Das sind sozial schwache, einkommensschwache Personengruppen, häufig keinen Hausarzt haben. Da sollte man einfach mal ein bisschen genauer hinschauen und dann auch eine zielführendere Politik betreiben, als wie jetzt den Druck auf die Beschäftigten abzuladen.
Aber da hat man jetzt nun gerade eine Impfkampagne gemacht mit Impfen in der Fußgängerzone und auf dem Supermarktparkplatz. Warum sollten die Geimpften immer und immer Rücksicht auf die Ungeimpften nehmen, am Ende jetzt auch noch für sie bezahlen?
Es geht schon darum, dass Impfen auch aus Sicht der Gewerkschaften ein Gebot der Solidarität ist. Aber hier wird eingegriffen in Materien des Arbeitsrechts. Beispielsweise gilt, dass der Arbeitgeber nicht verlangen kann, dass die Beschäftigten ihren Impfstatus offenlegen. Bei der Entgeltersatzleistung muss der Arbeitgeber diese beantragen für den Fall, dass Beschäftigte in Quarantäne sind. Das führt dazu, dass die Beschäftigten ihre Gesundheitsdaten offenlegen müssen. Beispielsweise, wenn es gesundheitliche Gründe gibt, dass sie nicht geimpft werden können. Und hier greift man sozusagen in die arbeitsrechtliche Sphäre ein, produziert neue Unsicherheiten und Konflikte zulasten der Beschäftigten. Das halten wir nicht für zielführend.
Also Sie fürchten, dass die Regelung im Arbeitsrecht gekippt wird. Gäbe es nicht auch andere Möglichkeiten, das zu organisieren zwischen Arbeitnehmer und Staat beispielsweise?
Aber selbstverständlich. Ich weise nur darauf hin, dass in den Betrieben, wo wir Betriebsräte haben, in den Verwaltungen, wo es Personalräte gibt, relativ problemlos läuft. Da lassen sich die Menschen auch impfen, da arbeiten Belegschaftsvertretungen, Betriebsräte mit den Arbeitgebern zusammen, da ist die Impfquote deutlich höher. Darüber hinaus habe ich mehrfach angeregt, dass man einen runden Tisch einberuft mit den Arbeitgebervertretern, mit den Gewerkschaften, mit dem Bundesgesundheitsministerium, um dann wirklich nach zielführenden Lösungen zu schauen. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind dazu bereit. Jetzt eine Impfpflicht durch die Hintertüre einzufordern, halten wir nicht für das geeignete Instrument.
Was wären denn zielführende Lösungen, die Sie da vorschlagen könnten?
Beispielsweise, dass wir ganz unterschwellige Angebote machen, insbesondere für die Personengruppen, die relativ weit von Impfmöglichkeiten stehen. Da machen die Kommunen relativ viel, darauf hatten Sie hingewiesen, mobile Impfangebote. Herr Dulge hat vorgeschlagen, dass man auch eine Inzentivierung ins Spiel bringen sollte. Auch das halte ich für zielführend. Sehe aber auch, dass die Arbeitgeber hier durchaus einen Beitrag leisten können. Also da ist die Fantasie noch nicht ausgereizt, die man an den Tag legen müsste, um diese schwierige Situation wirklich in den Griff zu kriegen. Und noch einmal, als Gewerkschafter kann ich allen Beschäftigten nur nachdrücklich empfehlen, lasst euch impfen, das schützt euch selber und schützt die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben.
Also man könnte da noch mehr Kreativität walten lassen, sagen
mehr
Sie.
Mehr Kreativität als Repression gegenüber den Beschäftigten, ganz genau.
Bisher wurden mehrere 100 Millionen Euro vom Staat für die Quarantäneentschädigung ausgegeben, zusätzlich zu Kurzarbeit und Ähnlichem. Jetzt gäbe es Alternativen, nämlich diese Impfungen. Wie lange soll die Gemeinschaft denn noch solidarisch sein mit denen, die unsolidarisch sind?
Das geht nicht nur um die Solidarität, die ist mir besonders wichtig. Deshalb noch einmal, lassen Sie uns alles unternehmen, dass Menschen, dass Beschäftigte sich impfen lassen. Aber wir wissen doch auch, dass auch eine Impfung nicht vor Neuansteckungen schützt und Ansteckungen dann auch von Geimpften übertragen werden können. Das ist überhaupt nicht in den Blick genommen. Das kann dazu führen, dass Beschäftigte dann oder Menschen sich auch weniger testen lassen, um einen Ausweg zu finden. Das ist auch nicht zielführend. Deshalb nach wie vor eine ambitionierte Impfkampagne, da hätte man früher mit beginnen können. Erfreulich ist, dass es genügend Impfstoffe gibt, dass viele, viele Unternehmen auch enorme Anstrengungen unternommen haben. Aber wir haben halt Bereiche, da kommt es nicht an. Die müssen wir stärker identifizieren und da muss man ansetzen.
Nun können sich Geimpfte auch infizieren und es auch weitertragen. Es ist allerdings alles in einem deutlich geringeren Maß als bei den Ungeimpften. Sie haben das Stichwort Tests jetzt angesprochen. Da gibt es einen anderen Beschluss, nämlich Arbeitnehmer, die Kundenkontakte haben, sollen zumindest zu 3G verpflichtet werden. Also geimpft, genesen oder getestet. Was allerdings auch vielen nicht recht ist. Wie stehen Sie dazu?
Das ist in gewisser Weise folgerichtig, aber auch hier haben wir den Widerspruch, solange es keine Ansage der Politik gibt, wie sie zur Impfpflicht stehen, wird auch hier die Impfpflicht durch die Hintertüre eingeführt.
Man kann sich testen lassen.
Man kann sich testen lassen, auch da sage ich allen Beschäftigten, lasst euch testen, macht von diesen Angeboten Gebrauch. Aber hier werden natürlich Persönlichkeitsrechte in Frage gestellt und diese Persönlichkeitsrechte müssen wir auch als Gewerkschaften gegenüber den Beschäftigten ernst nehmen. Deshalb gemeinsame Anstrengungen, testen da, wo es notwendig ist, besser noch impfen, damit wir schnell aus der Pandemie rauskommen und weitere Mutationen verhindern.
Kann man das dann so verstehen, dass Sie 2G-Veranstaltungen auch strikt ablehnen?
2G-Veranstaltungen werden auch am Ende des Tages das Problem nicht lösen, weil auch hier Infektionsrisiken liegen. Also eine Testung sozusagen ergänzend, komplementär, erhöht schlicht und ergreifend den Schutz.
DGB-Chef Rainer Hoffmann im SWR-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Die Nicht-mehr-Lohnfortzahlung für Ungeimpfte bei Quarantäne ist der Beschluss der Gesundheitsminister, der heute die Schlagzeilen bestimmt. Ein Mehrheitsbeschluss und es wird abzuwarten sein, wie der umgesetzt werden soll. Maximilian Heim.
Durch die Empfehlung der Gesundheitsminister dürfte der Druck auf Ungeimpfte weiter steigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU findet das richtig.
Wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem 1. November diese Regelung deswegen gelten soll, weil bis dahin auch jeder, der sich jetzt auch in der Impfaktionswoche nochmal hat erst impfen lassen, die Chance gehabt hat zur Zweitimpfung.
Kritik an der heutigen Empfehlung weist Spahn zurück.
Diejenigen, die sich und andere durch eine Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen.
Viele Arbeitgeberverbände sind dafür, Ungeimpften im Quarantänefall keine staatliche Lohnfortzahlung mehr zu geben. Dringend geboten und eine Frage der Solidarität, sagt etwa die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Ganz anders sieht das Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er nennt die Festlegung der Gesundheitsminister beschämend und hat eine ganz andere Forderung.
Ich appelliere hier an die Parteien, nochmal drüber nachzudenken und lieber doch jetzt den Weg zu gehen, den Freedom Day auszurufen und Druck vom Kessel zu nehmen. Wir sehen ja in den letzten Tagen, dass die Corona-Zahlen stagnieren, gebietsweise zurückgehen und man tut gerade so, als stünden wir zum Beginn der Pandemie und uns die Krankenhäuser völlig überlaufen würden. Das ist ja nicht der Fall.
Aiwanger geht allerdings davon aus, dass die Regelung auch in Bayern kommt. Andernfalls müsste der Freistaat die Lohnfortzahlung aus Landesmitteln finanzieren. Da werde die CSU als großer Koalitionspartner aber nicht mitmachen, so der Freie Wählerchef. Laut Aiwanger geht es bei der Lohnfortzahlung angesichts der Corona-Milliarden letztlich um Peanuts. Das aber ist Ansichtssache. Bisher haben die Bundesländer seit Beginn der Pandemie dafür laut einer EPD-Umfrage rund 600 Millionen Euro ausgegeben.
Der Mord an einer Tankstelle in Idar-Oberstein, wohl wegen des Konfliktes um das Tragen einer Maske. Die Reaktionen darauf entsetzt. Auch in der Politik, wie Angela Ulrich aus Berlin berichtet.
Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, ist erschüttert, wie er sagt, traurig und wütend.
Der Ermordete hat schützen wollen, sich und andere indem er auf die Maskenpflicht, auf die geltende, hingewiesen hat. Es war ein kaltblütiger Mord. Es ist ja sogar nicht im Affekt gewesen, sondern derjenige ist zurück. Er ist nach Hause gefahren, hat sich das sehr wohl überlegt.
Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hat für die Tat klare Worte.
Das ist unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich.
Malu Dreyer und Jens Spahn sind auch aufgebracht von dem, was auf die Gewalttat vom Samstag gegen einen jungen Tankstellenkassierer folgte. Hass im Netz. Sogar Aufrufe in Messenger-Diensten aus der Querdenkenszene zu weiterer Gewalt.
Das hat viel zu tun mit Hetze, mit Hass. Begriffe wie Volksverräter, Mörder, das, was auch auf vielen Demonstrationen mittlerweile gerufen wird, in vielen sozialen Medien gepostet wird, ist am Ende auch etwas, was manch einen dann scheinbar legitimiert, auch zu Gewalt zu greifen. Aus Worten werden irgendwann auch immer Taten.
Extremismusforscher warnen zwar schon länger davor, dass die Querdenkenszene zwar zahlenmäßig kleiner, aber gewaltbereiter und radikaler wird. Zuletzt hat das Bundesjustizministerium zwar mit einem eigenen Gesetz schärfer durchgegriffen gegen Hasskriminalität im Netz, aber für Messenger-Dienste greift dieses Gesetz nicht oder nur teilweise.
Mag sein, dass es sich bei der Tat von Ida Oberstein um einen Einzelfall handelt. Doch er reiht sich ein in eine Vielzahl von Ereignissen, die zeigen, wie sehr die Hemmschwellen gesunken sind. Ein falsches Wort, ein falscher Blick, ein falscher Schritt und schon bricht das dünne Eis der Zivilisation. Darüber spreche ich mit Professor Petra Grimm, Leiterin des Instituts für digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Frau Professor Grimm, bei der Suche nach den Ursachen gibt es drei schnelle Antworten. Die einen sagen, die Radikalisierung in der Gesellschaft, zu beobachten vor allem bei Rechten und nun auch Verschwörungstheoretikern, sei schuld. Andere meinen, die Anonymität des Internets, verbunden mit Echokammern, in denen Gleichgesinnte sich gegenseitig radikalisieren, sei der Grund. Und der dritte schnelle Ansatz, ja, beides zusammen. Wie sehen Sie das?
Das könnte man vielleicht noch ein bisschen erweitern, dahingehend, dass ich sage, es ist natürlich auch ein Thema der sozialen Medien, also YouTube, Telegram und so weiter, also bestimmte Medien, die eben Unwahres nach oben spülen, auch durch den Algorithmus. Also wir haben ja auch noch die technische Dimension, dass der Algorithmus natürlich genau die Inhalte hochspült, die besonders radikalisiert sein können. Und wenn wir auf so ein Video schauen, was jetzt mal solche Verschwörungserzählungen da über Corona von sich geben, dann wird es so sein, dass sie nicht nur eins bekommen, sondern dann eben noch mehrere. Oder gegebenenfalls diese, ich sag's mal, unseriösen Inhalte mit seriösen gepaart sind, sodass es für uns als Nutzerinnen und Nutzer unheimlich schwer wird, Wahres von Unwahrem zu unterscheiden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem zurzeit, dass wir sehr verunsichert sind, auch hinsichtlich dessen, was noch wahr ist und was nicht mehr wahr ist.
Jetzt haben Sie YouTube und Telegram schon angesprochen. Facebook hatte gerade ja 150 Accounts, Kanäle, Gruppen der Querdenker-Szene gelöscht. Das ist erstens aber natürlich nicht viel. Zweitens kommt sowas selten vor, aber drittens, und da sind wir beim immer wiederkehrenden Problem, schützt es natürlich auch die Meinungsfreiheit. So ein Spagat ist schwierig. Könnte man ihn besser hinbekommen und wie könnte man ihn besser hinbekommen als jetzt?
Also es ist grundsätzlich in Fragen der Digitalisierung immer, glaube ich, so ein Problem, von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen, dass wir sowas wie einen goldenen Mittelweg suchen müssen. Also erstmal, Facebook löscht aus meiner Sicht heraus in vielen Bereichen zu wenig, wo ich der Meinung bin, es wäre eigentlich schon erforderlich, denn es gibt ja bestimmte Grenzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, wie Sie schon selber sagen, das Problem, dass wir natürlich auch Meinungsvielfalt garantieren müssen. Gleichwohl sind wir derzeit in einer Situation, wo wir einfach mit so viel Desinformation konfrontiert werden, dass wir da einfach auch einen entsprechenden, ich sag's mal, nicht nur gesetzlichen Rahmen, den haben wir schon, aber auch einen entsprechenden Umsetzungswillen brauchen. Das ist das eine, um noch zu ergänzen. Wir brauchen natürlich auch Digitalkompetenz auf unserer Seite, also auf der Nutzerseite, sodass wir wirklich auch in der Lage sind, eine fundierte Meinung uns bilden zu können. Und ich glaube, da liegt's im Argen.
Also, jetzt halten wir mal fest, Sie glauben, am Umsetzungswillen bei den sogenannten sozialen Netzwerken fehlt es. Und es fehlt an der Kompetenz bei uns, weil Sie hatten ja auch gesagt, es fällt uns schwer, wahr und unwahr noch zu unterscheiden. Radikale und Verschwörungstheoretiker können ja aber nur Felder besetzen, die vorher frei waren oder zumindest schlecht verteidigt wurden. Wie kann oder sollte man das besser machen? Das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung.
Es ist auch ein Stück weit systemimmanent, denn die sozialen Medien leben davon, dass bestimmte Inhalte möglichst angeklickt werden. Also diese radikalisierten oder stark emotionalisierten Inhalte schaffen Aufmerksamkeit, und diese Aufmerksamkeitsökonomie, das ist systemimmanent. Also die leben davon, dass wir diese Dinge anschauen. Das Zweite, das ist, weshalb wir zum Beispiel auch versucht haben, jetzt für Schulen nochmal Arbeitsmaterialien zu erstellen, dass wir also vor allen Dingen auch schon Jugendliche dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen, Desinformation überhaupt mal zu erkennen, aber auch zu verstehen, warum in einer Demokratie es wichtig ist, dass wir seriöse Medien haben und dass wir sozusagen in unserer Demokratie davon abhängig sind, dass wir also schon auch sowas wie Gatekeeper haben. Und diese Verschwörungserzähler, die nutzen natürlich diese Offenheit der sozialen Netzwerke dahingehend, ganz systematisch und organisiert zu manipulieren.
Jetzt haben Sie die Schüler angesprochen, für die Sie Material zusammengestellt haben. Die Schüler stehen da oft im Fokus, vielleicht auch, ja, einmal, weil sie die Zukunft sind, aber auch, weil sie über die Schule halt erreichbar sind. Wäre es, wenn wir jetzt aber eben solche Fälle wie diesen Mord an der Tankstelle in Idar-Oberstein anschauen oder viele der Querdenker, wäre es nicht genauso wichtig, irgendwie zu versuchen, an die Erwachsenen ranzukommen? Da scheint es ja auch einen enormen Nachholbedarf zu geben.
Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Es ist natürlich leicht über Bildungseinrichtungen erstmal auch Inhalte zu vermitteln, weil Jugendliche sagen selbst, wie wir aus der Vodafone-Studie wissen, dass sie hier einen Nachholbedarf haben, dass sie auch selbst sich zeitweise überfordert fühlen. Also die wollen auch Materialien haben zu diesem Thema Desinformation. Bei den Erwachsenen ist es natürlich schwieriger, diese jetzt gezielt irgendwie zu erreichen. Gleichwohl, denke ich, ist es natürlich dann vielleicht auch wieder Aufgabe der klassischen Medien, und das machen sie ja auch unter anderem, dass man also hier natürlich noch versucht, entsprechende Angebote, Informationen über diese Fehlinformation zu geben. Wobei meine Sorge ist, diejenigen, die schon in dieser Verschwörungserzählungswelt abgedriftet sind, die werden sie ganz schwer erreichen. Es geht nicht mehr um diese, sondern ich glaube, es geht um diejenigen, die affiziert werden, die Beiständer, die vielleicht anfällig dafür sind, aber die noch nicht über den Jordan gegangen sind, die also noch nicht völlig von dieser Verschwörungswelt absorbiert worden sind. Die muss man erreichen und dann auch diejenigen unterstützen, die in ihrem Bekanntenkreis, wir alle haben Kontakte, ich auch, zu Menschen, die mir irgendwas erzählen von Impfung macht unfruchtbar und so weiter und so fort. Wir müssen also auch ein bisschen Zivilcourage zeigen, uns dann auf solche Diskussionen einlassen und nicht einfach nachzugeben oder wegzuschauen oder zu sagen, ja, das ist mir jetzt zu viel Mühe, hier die Konfrontation zu suchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir um Wahrheit kämpfen und gegen diese Desinformation vorgehen, weil sie ja auch eine sehr stark zersetzende, spaltende Kraft entwickelt, wie wir das ja jetzt zum Teil eben dann, ich sag's mal, in einer sehr extremen Form in dem Fall, um den es gerade geht, ja auch erlebt haben.
Professor Petra Grimm, Leiterin des Instituts für digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Soll man mit den Taliban reden? Für die Politik ist das nicht eine Frage, sondern gleich zwei. Erste Antwort: Wenn es um ganz praktische Dinge wie die Evakuierung von Ausländern oder die humanitäre Nothilfe geht, dann redet man natürlich mit den Taliban. Wenn es aber um Gespräche auf offizieller Ebene geht, Staatsbesuche etwa oder den Austausch von Botschaftern, dann ist man da sehr zurückhaltend. Doch nun wird es bei den Vereinten Nationen eine Entscheidung geben müssen, denn die Taliban-Regierung fordert ein Rederecht bei der UN-Vollversammlung. Der bisherige UN-Botschafter vertrete das Land nicht mehr, heißt es in einem Brief an UN-Generalsekretär Guterres. Stattdessen habe man einen neuen Vertreter für die Vereinten Nationen nominiert. Wie damit umgehen? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Unser Korrespondent Peter Mücke, der über die Vereinten Nationen berichtet, meint, man dürfe die Taliban dort nicht reden lassen.
Nein, die Vereinten Nationen sollten die Taliban nicht bei der diesjährigen Generaldebatte für Afghanistan sprechen lassen. Formal spricht sowieso alles dagegen. Der bisherige UN-Botschafter hat fristgerecht eine Delegation für sein Land angemeldet. Da können die Taliban nicht wenige Tage später mit einem Gegenvorschlag kommen. Außerdem sehen die meisten Staaten nach der Flucht von Präsident Ghani und dem Kollaps der afghanischen Armee die Taliban zwar als Ansprechpartner und Machthaber, sie erkennen sie aber nicht als legitime Regierung an. Und das ist völkerrechtlich ein großer Unterschied. Der zuständige UN-Beglaubigungsausschuss muss zuerst einmal prüfen, wer denn überhaupt als Botschafter Afghanistan bei den Vereinten Nationen vertritt. Und wie das ausgeht, ist offen. Im Fall Myanmars widersetzt sich das Gremium bis heute der Forderung, der Militärjunta zu folgen, den bisherigen Botschafter auszuwechseln. Und auch während der ersten Herrschaft der Taliban Mitte der 90er Jahre wurde Afghanistan an der UN vom vorherigen Botschafter vertreten. Moralisch spricht sowieso alles dagegen, die Taliban bei der Generaldebatte reden zu lassen. Erst wenn sich das neue Regime in Kabul hinter die Werte und Prinzipien der UN-Charta stellt und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte anerkennt, kann in Ruhe in den zuständigen Gremien entschieden werden, wie man mit den Taliban umgeht.
Das meint Peter Mücke. Ganz anders sieht es Peter Hornung, unser Korrespondent für Afghanistan.
Auch wenn einem das nicht gefällt, man wird den Taliban zuhören müssen, früher oder später. Sie haben jetzt faktisch die Macht in Afghanistan. Mit diesem Argument fordern sie ein Rederecht in der Generalversammlung und das sollte man ihnen auch geben. Es wäre keine Billigung des Regimes, sondern lediglich eine Anerkennung dessen, was ist. Es wird auf absehbare Zeit keine andere Regierung in Afghanistan geben. Was die Taliban zu sagen haben, ist folglich wichtig für die internationale Gemeinschaft. Im Augenblick wird Afghanistan in New York und eigentlich überall auf der Welt noch von Diplomaten repräsentiert, die nicht mehr für die jetzige Regierung sprechen können. Vertreter eines Landes, dass es so nicht mehr gibt. Außerdem, es wird kaum funktionieren, das Rederecht in der Generalversammlung als Faustpfand zu nutzen, um Menschenrechte durchzusetzen. Dazu gibt es probatere Mittel wie Finanzhilfen, die von der Einhaltung von Regeln abhängig sein müssen. Isolieren sollte man die Taliban also nicht, denn was in einem isolierten Afghanistan geschehen kann, hat man bis vor 20 Jahren gesehen. Jetzt müssen sie eingebunden werden und dazu sollen sie auch reden können in New York und sich dort der Kritik der internationalen Gemeinschaft stellen.
Die Taliban bei den Vereinten Nationen reden lassen oder nicht? Unser Afghanistan-Korrespondent Peter Hornung ist dafür und wie zuvor gehört, ist unser UN-Korrespondent dagegen. Noch 4 Tage bis zur Bundestagswahl. Noch nie haben sich so viele junge Kandidatinnen und Kandidaten für eine Bundestagswahl aufstellen lassen. Von wegen, die Jugend habe kein Interesse an Politik. Vor allem der Klimaschutz treibt seit Jahren viele Junge auf die Straße, aber eben auch in die Politik. Phyllis Kückrikoll aus unserer Landespolitikredaktion in Stuttgart hat mit 3 dieser jungen Menschen aus Baden-Württemberg gesprochen. Über ihre Motivation, aber auch darüber, was sie bewegen wollen, wenn sie denn nach Berlin kommen.
Sie sind überall unterwegs, ob auf Marktplätzen wie die Direktkandidatin der Grünen in Karlsruhe, Zoe Meyer.
Gehen Sie zur Wahl. Machen Sie bitte Ihr Kreuz bei einer demokratischen Partei.
Die oder auf Instagram wie Ronja Kemmer, die Kandidatin der CDU im Wahlkreis Ulm.
Es kann nie genug Schwaben in Berlin geben, deswegen viele Schwaben nach Berlin, aber auch viele junge Köpfe.
Oder wie Tim Schwab, er tritt für die SPD im Wahlkreis Backnang-Schwäbisch-Gmünd an.
Wir müssen den Transformationsprozess in der Automobilindustrie im Wahlkreis geregelt bekommen.
Ihre Parteien stellen alle auch einen Kanzlerkandidaten bzw. eine Kandidatin. Und während die aktuell die Unterschiede betonen, eint die Jungen in der SPD und bei den Grünen zumindest die Sorge um
die Klimakrise,
der Klimaschutz.
Zoe Meyer hat den Wahlkreis von Silvia Kotting-Uhl übernommen. Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen tritt nicht mehr an. Zoe Meyer will sie in Karlsruhe beerben. Die 26-Jährige hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeitet an ihrer Doktorarbeit im Bereich energetische Sanierung von Gebäuden. Passt irgendwie. Die Grünen hat sie sehr früh für sich entdeckt.
In der 6. Klasse habe ich zum ersten Mal eine Spendenaktion fürs Karlsruher Tierheim organisiert. Und später wollte ich dann selber meine eigene Demo auch für den Tierschutz organisieren, habe es aber leider nicht hinbekommen.
Mit der grünen Jugend hat es dann doch geklappt mit der Demo. Meyer findet, jetzt werden die Weichen für den Klimaschutz gestellt. Und das findet auch Tim Schwab. Auch der Sozialdemokrat kam über den Klimaschutz in die Politik, organisierte die ersten Fridays for Future Demos auf der Ostalb.
Bei der Klimapolitik, da wurde die letzten 30 Jahre viel zu wenig gemacht. Es geht jetzt um die Zukunft unserer und aller kommender Generation und wir müssen da Verantwortung übernehmen.
Das möchte der 21-Jährige für seinen Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd. Dort arbeitet er seit 3 Jahren im Gemeinderat mit neben dem Geschichtsstudium. Seine Generation müsse jetzt in den Bundestag. Das hat Ronja Kemmer, CDU, schon getan. Die heute 32-Jährige war 2014 als jüngste Abgeordnete in den Bundestag nachgerückt. 2017 wurde sie regulär mit 41% reingewählt und hat sich in ihre Themen eingearbeitet.
Eines Zeichen meiner Leib- und Magenthemen war schon immer Bildung und Forschung. Und jetzt sind noch so ein paar digitale Themen einfach mit dazugenommen. Da gibt es auch viele Schnittstellen. Ja, und von daher bin ich eigentlich ganz glücklich so mit der fachlichen Arbeit, die ich da machen darf.
Dass im Bundestag immer noch gefaxt wird, findet Kemmer schräg. Faxe gehören ins Museum, sagt sie, und dafür junge Menschen in die Parlamente.
Phyllis Kückrikoll